Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid, auch in diesen schweren Zeiten. Mehr als 1,5 Millionen, so viele Menschen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine laut UN-Flüchtlingshilfswerk in andere Länder geflüchtet. Auch in Deutschland kommen täglich tausende Menschen an. Jeder Mensch erlebt seine eigene Geschichte. Heute hört ihr hier drei Stimmen. Vielleicht erinnert ihr euch ja, wir haben vor ein paar Wochen mit jungen Frauen gesprochen, die einen direkten Bezug zu der Ukraine haben, weil sie da geboren sind, dort Familie haben oder weil sie gezwungen waren zu gehen. Jasja, Natalia und Lisa hört ihr jetzt wieder.
Ich bin gerade auf Bahnhof in Kiew und ich warte auf meinen Zug. Ich fahre jetzt nach Westen von der Ukraine. Es ist in Kiew ein bisschen gefährlich. Deshalb haben wir entschieden, aus Kiew nach Westen und dann hoffentlich nach Deutschland zu fahren.
Zuletzt haben wir mit Jasja gesprochen, als sie in dieser Situation war, mit einer Tasche und einem Koffer am Bahnhof stand. Inzwischen ist sie in Deutschland bei ihrer Familie angekommen. Wir wollten wissen, wie es ihr gerade geht.
Also mir geht es nicht schlimm. Also natürlich, wenn in deinem Land Krieg geht, du fühlst dich nie gut eigentlich. Und ja, meine Großeltern, die sind jetzt leider noch in Kiew, in der Ukraine. Sie haben keine Möglichkeit, jetzt Kiew zu verlassen. Und wir machen uns natürlich große Sorgen. Also ich mache mich große Sorgen über meine Großeltern und über meine Freunde, die jetzt in Kiew sind. Ja, und haben keine Möglichkeit zu verlassen. Und ja, du weißt eigentlich in solchen Situationen keine richtige Ruhe. Ja, aber ansonsten fühle ich mich zumindest gut, dass ich in Sicherheit bin. Dass zum Beispiel meine Großeltern, sie müssen jetzt keine Sorgen über mich machen.
Ich verstehe. Hast du denn Kontakt gerade mit deinen Großeltern, mit deinen FreundInnen?
Ja, Gott sei Dank, jetzt haben wir die Möglichkeit, mit die zu sprechen. Also jeden Tag, wir rufen miteinander an. Ja, also ich spreche mit meinen Großeltern jeden Tag. Also wir fragen einander, ob alles in Ordnung ist. Aber also weißt du, es tut mir wirklich weh, wenn ich höre von denen, dass also sie hören jeden Tag Explosionen, Beschüsse und so weiter. Ja.
Wir haben ja mit dir gesprochen, da warst du gerade am Bahnhof und hast auf den Zug gewartet. Wie war denn dein Weg nach Deutschland?
Also lang. Das Einzige, was ich sagen, also das war wirklich lange. Also ich bin am Anfang nach Uschgorod gefahren. Das ist eine Stadt in der Ukraine, nicht so weit weg von der Grenze mit Slowakei. Ja, und dann musste ich aus Uschgorod zum Grenzenübergang mit Slowakei. Da habe ich etwa so 8-9 Stunden gewartet. Ja, da waren sehr viele Leute. Und dann habe ich meine Eltern in Slowakei getroffen und wir sind zusammen schon nach Deutschland gefahren. Aber es war natürlich sehr, sehr stressig alles. Ja, das ist unglaublich. Aber was auch total gut finde ich in dieser Situation, die Ukrainer, ukrainische Leute, die sind jetzt sehr einig. Die Leute helfen einander unglaublich. Also zum Beispiel, ich musste zum Grenzenübergang fahren, also zu einer kleinen Stadt aus Uschgorod. Und also ja, wegen Krieg könnte man leider in der Ukraine kein Taxi bestellen oder sowas.
Klar,
Ich habe einfach Polizei gefragt, ob sie mir irgendwie helfen können. Und sie haben gesagt, okay, ja, wir werden irgendwie die Möglichkeit finden, dich zum Grenzenübergang zu bringen. Und dann ist ein Mann einfach gekommen und der hat gefragt, woher müssen sie jetzt gehen? Also wie kann ich helfen? Ich habe alles erzählt und er hat einfach kostenlos geholfen. Also er hat erzählt, ich mache das einfach schon 3 Tage, einfach kostenlos, denn Leute brauchen einfach Hilfe.
Also eine große Solidarität, ein großer Zusammenhalt.
Unglaublich. Große Zusammenhalt und ja, es ist unglaublich.
Hast du denn Kontakt zu anderen UkrainerInnen, die gerade das Land verlassen oder verlassen haben?
Ja, also ein paar von meinen Freunden, sie haben das Land schon verlassen. Die sind jetzt nicht in Deutschland, die sind in Polen, die sind in Slowakei, auch in Italien, in Switzerland auch ein paar Leute. Und alle sagen, dass es ist natürlich sehr schwierig, so weit weg von zu Hause zu sein, wenn du weißt, dass du nichts wirklich machen kannst. Also zumindest physisch, kannst du nicht helfen.
Und du bist ja gerade bei deiner Familie in Halle. Deine Mutter lebt ja seit 3 Jahren in Deutschland.
Genau, ja.
Was musst du jetzt tun, um auch in Deutschland bleiben zu können?
Also eigentlich, wir haben alles schon gemacht. Zum Glück, es dauerte nicht so lange. Ich dachte, dass wir werden mehr Zeit brauchen, um alle Dokumente zu vorbereiten. Aber also hier in Deutschland, alles war ziemlich nicht schlecht organisiert. Mhm. Ja, also ich werde, das Einzige, was ich jetzt sagen kann, also ich verstehe mich nicht so gut in solche Fragen, die mit Dokumenten verbunden sind.
Ja, das ist auch kompliziert.
Ja, kompliziert. Aber ich bin jetzt, mein Status jetzt in Deutschland ist Schutzsuchende. Mhm. Also das ist, ich bin kein Flüchtling, ich bin Schutzsuchende und ich kriege meinen Aufenthaltstitel am 13. April. Also ich habe Aufenthaltstitel, das ist wie Erlaubnis, hier in Deutschland zu bleiben für ein Jahr. Mhm. Und naja, so ist es.
Wie fühlst du dich jetzt damit, auch mit dieser Perspektive, jetzt auf einmal in Deutschland zu bleiben?
Also ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, wie fühle ich mich jetzt, denn also ich wollte eigentlich in Deutschland studieren, also ich habe mein Bachelorstudium leider zu Ende nicht gemacht in der Ukraine, aber ich wollte immer mein Masterstudium in Deutschland machen und jetzt, ja, ich habe diese Möglichkeit, aber unter solche Bedingungen kann ich nicht sagen, dass ich mich glücklich fühle. Wenn das Krieg in deinem Land geht, du kannst dich nicht richtig glücklich fühlen oder ruhig oder sowas. Ja, also die Perspektiven sind natürlich gut, in Deutschland ein bisschen zu leben, zu wohnen. Also ich studiere zum Beispiel Kultur und für mich es ist unglaublich interessant zu sehen, wie funktioniert es in Deutschland, also von drinnen sozusagen. Aber ja, keine Ruhe eigentlich, ja. Kann ich mich nicht sagen, dass ich also glücklich bin oder unglaublich, oder ich freue mich unglaublich, ja.
Du hast uns das letzte Mal ja erzählt, dass du hoffst, die Europäische Union würde der Ukraine helfen. Hast du immer noch die Hoffnung?
Natürlich habe ich noch immer noch die Hoffnung. Eigentlich, ich muss sagen, dass die Europäische Union hilft schon in der Ukraine. Das fühlt man mit humanitärer Hilfe. Also manche Länder auch, soweit ich weiß, mit Ausrüstung und so weiter. Aber ich lese alle Nachrichten, ich übersetze auch die Nachrichten für internationale Presse und ich sehe ständig, dass unsere Politiker, sie fragen Europäische Union, mit Himmel zu helfen, zu schützen.
Mhm. Den Luftraum zu schützen.
Dem Luftraum zu schützen. Sie fragen das ständig. Und das bedeutet, dass Europa das noch nicht gemacht hat. Und in dieser Situation, Ukraine braucht wirklich Hilfe. Und ich habe noch diese Hoffnung, dass vielleicht das irgendwie sich ändert.
Was wünschst du dir für dich und deine Familie gerade?
Also einfach, was man sagen kann, Ruhe natürlich und für meine ganze Familie wünsche ich natürlich immer einen friedlichen Himmel über den Kopf und eigentlich für das ganze Menschheit auch.
Danke, Yasia, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Und wie geht's Natalia? Das letzte Mal haben wir sie vor 3 Wochen gehört. Sie studiert in Bayern internationales Agrarmanagement, kommt aber aus der Zentralukraine und ihre Familie ist noch in der Ukraine. Ihr Vater arbeitet in der Landwirtschaft. Ich wollte von ihr wissen, inwiefern sie sich mit ihrer Familie, also ihren Eltern, ihrem Bruder, austauschen kann.
Also wir telefonieren natürlich jeden Tag. Manchmal, das ist ein bisschen schwer. Manchmal, meine Eltern sind nicht erreichbar, weil es ganz schlechtes Internet gibt. Aber wir reden einfach so, ob alles gut ist und wie war die Nacht. Also Besonderes, am schwierigsten ist in der Nacht. Mhm. Ja, also in dem Tag ist ganz ziemlich ruhig, aber in der Nacht, naja, und diese Luftalarm oder so und manchmal müssen sie in den Keller gehen und darüber sprechen wir immer, weil ich so also darauf Sorgen mache, ja. Und mit meinem Bruder sprechen wir auch darüber, also gleiches Thema. Mhm. Ja, und natürlich, er arbeitet noch und in der Landwirtschaft und wir müssen Aussaat von Getreide machen und sprechen auch darüber, wie läuft das. Also ja, also wir versuchen manchmal irgendwelche Ablenkungen finden, aber am Ende sprechen wir wieder über den Krieg.
Verständlich. Und sag mal, du hast gerade gesagt, dein Bruder, der arbeitet ganz normal weiter. Dein Vater ist ja auch in der Landwirtschaft tätig. Gibt es auch andere Menschen, die in der Ukraine sozusagen normal weiterarbeiten?
Also sozusagen, dass sie normal arbeiten können, das ist schwer zu sagen, die einfach müssen arbeiten. Hm. Also mein Bruder auch in der Landwirtschaft und er hat mir gesagt, egal ob es Krieg ist, aber nach dem Krieg muss man etwas essen. Mhm. Ja. Und die versuchen arbeiten, also nur im Angst, also leben, das ist auch nicht gut, das ist schwer. Schon 21 Tage dauert den Krieg und man muss irgendwie weiterleben. Und ja, aber manche haben keine andere also Möglichkeit, um zu arbeiten. Also ja, die Menschen, die in großen Städten wohnen, natürlich nicht. Aber mein Bruder zum Glück kann Homeoffice machen und mein Vater mit meiner Mama wohnen auf dem Land und die arbeiten, also wenn es möglich ist, die arbeiten einfach.
Und das Saatgut muss quasi ausgesät werden, damit was wächst.
Ja, ja. Und das ist die richtige Zeit momentan.
Das ist ja wirklich absurd. Haben deine Eltern mal darüber nachgedacht, das Land zu verlassen, also zu dir nach Deutschland zu kommen?
Ganz am Anfang habe ich meine Eltern gefragt und ich wollte wirklich sie nach Deutschland mitbringen. Aber mein Vater hat gesagt, dass er bis zum Ende zu Hause bleiben möchte. So, und meine Mama natürlich auch mit ihm. Und ja, mein Bruder hat auch gesagt, aber mein Vater darf also im Ausland fahren, aber mein Bruder darf einfach nicht. Und er möchte einfach auch nicht.
Und er darf nicht, weil er sozusagen gegebenenfalls eingezogen werden könnte?
Ja. Mein Bruder ist 33 und wahrscheinlich, wenn schlimm wird, dann muss er diesen Militärdienst machen und in die Armee gehen oder so, kämpfen. Also.
Wie geht's dir damit, dass du weißt, dass deine Familie gerade in der Ukraine ist?
Schwer. Also ganz am Anfang war es sehr schwer. Mhm. Also jeden Tag war wie ein neuer Tag oder so und ein neuer schlimmer Tag. Aber bis jetzt, ich glaube, dass ich daran schon eingewöhnt habe. Und ja, also ich kann nicht das verändern, aber ich kann hier wahrscheinlich etwas machen. Das fühle ich mich besser, wenn ich etwas für die Ukraine mache.
Was machst du gerade? Wie bringst du dich ein, um zu helfen?
Also ich helfe also die Menschen aus der Ukraine. Ich arbeite kostenlos natürlich, also als Betreuerin oder Übersetzerin. Ich helfe in meiner Hochschule mit den Studenten, welche aus der Ukraine kommen, um ein Praktikum zu machen. Und meine Schule hilft auch. Sie haben gesagt, wir nehmen alle Studenten mit deutschen und englischen Kenntnissen und wir finden Familie. Und die könnten hier Deutsch ein bisschen lernen und Praktikum machen. Und wenn sie darauf Interesse haben, können die weiter hier studieren. Also ich helfe einfach, weil Sprache fällt aus. Das ist schwer mit der ukrainischen Sprache, mit deutscher Sprache. Also die sprechen manche ganz kaum Deutsch oder haben Angst oder nur Englisch. Und ja, das ist ein anderes Land, ein fremdes Land. Man muss ein bisschen helfen. Auch im Kreis Ansbach gibt es auch einen Unternehmer und die sammeln auch Hilfe für die Ukraine. Und wenn ich Zeit habe, fahre ich dorthin und helfe also als Übersetzerin. Ich spreche mit LKW-Fahrern, weil die aus der Ukraine sind. Und ich beschrifte also diese alle Packungen, also diese Kartons ja auf Ukrainisch. Und ja.
Was erzählen dir die Menschen, mit denen du dich austauschst?
Also das letzte Mal, ich habe mich mit einer Frau und zwei Kindern getroffen. Und sie kommen aus Tscherkasse. und sie haben wirklich alles gesehen. Und also es gibt verschiedene Geschichten. Und das, was ich vorher also im Internet gesehen habe oder einfach so gehört, also aus den Nachrichten, das ist etwas anderes. Aber wenn ich mit den Menschen gesprochen habe, ich habe wirklich verstanden, was für die Lage in der Ukraine, wie schlimm ist in der Ukraine, wie schwer ist das. Also eine junge Familie, ne, und zwei Kinder, eine Frau, sie muss die Kinder retten und das Land einfach verlassen. Aber der Mann und der Sohn, die müssen also doch in der Ukraine bleiben. Und ich kann mir nur vorstellen, wie schlimm und schwer ist es. Also das ist nur ein Beispiel. Alle anderen erzählen etwas anderes. Noch eine Frau aus Kharkiv, also direkt aus der Stadt. Sie hat einfach eine Tasche und eine Katze und nichts mehr. Und sie fährt einfach nach Deutschland. Sie hat hier Tochter, aber Tochter ist auch also seit 2 Wochen oder so hier auch, die sprechen ganz kaum Deutsch. Das ist sehr schlimm. Schwer zu erklären, man muss das einfach wirklich hören und sehen.
Du hilfst ja gerade ganz viel anderen Menschen. Was brauchst du denn für dich?
Was? Momentan brauche ich für mich gar nichts. Also besonders, dass am Wochenende habe ich das Gefühl gehabt, ich war ganz nah an der Grenze, also 10 Kilometer von meinem Haus, also sozusagen, ja. Mhm. Und ich darf einfach nicht also nach Hause fahren. Und momentan denke ich, für mich brauche ich gar nichts, weil ich hier in Deutschland bin, ich habe fast alles, ja. Ich bin in Sicherheit, ich studiere, ich kann arbeiten und ich kann ruhiger schlafen als alle anderen Menschen. Und ich möchte einfach alles Mögliches machen, ja, also ich habe alles, aber andere haben gar nichts, deswegen ich fühle mich nicht so wichtig als Menschen für mich, ja, also kompliziert zu erklären, aber ich denke über mich momentan nicht so viel. Ich kann 2 Stunden schlafen, ich kann 1 Stunde schlafen, aber trotzdem mache ich weiter, weil ich verstehe, wofür mache ich das.
Ich verstehe, was du sagst. Du bist gerade dankbar für das, was du hast und bist in Gedanken bei den anderen Menschen.
Ja, ja, ja.
Danke für das Gespräch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr hört jetzt von Lisa. Sie hat einen ukrainischen Background und lebt seit 6 Jahren in Berlin. Ihre Eltern und ihr Opa sind in der Ostukraine, etwa so 4 Stunden von Donetsk entfernt.
Ich habe jeden Tag Kontakt zu denen und mache mich natürlich jeden Tag auch Sorgen, wie es denen geht und ob sich die Lage verändert hat und wie sie sich fühlen und so. Und sie sind voller Panik, weil sie wollen nicht weg von der Stadt, weil sie das ganze Leben lang da gelebt haben. Und wir haben da auch Verwandte, wir haben da auch Freunde. Und sie tun sich sehr schwer mit der Gedanken, die Stadt überhaupt verlassen zu müssen. Weil das ist eigentlich das Letzte, was sie auch machen würden. Weil die mir immer sagen, uns geht es einigermaßen noch gut, weil so schlecht wie zum Beispiel in Kharkiv oder in Mariupol haben wir das noch nicht. Aber also immer noch hat man dieses Gefühl, dass jeden Tag es auch schlimmer sein kann und dann halt sie fliehen müssen.
Die Einstellung bislang, solange es irgendwie geht, wollen ihre Familienmitglieder in ihrer Heimat bleiben und versuchen, sich so eine Art neuen Alltag zu schaffen.
Ja, das ist tatsächlich eine Routine. Mein Opa hat früher am Flughafen gearbeitet und seitdem der Flughafen so zerbombt wurde, also ich habe ihm gleich gesagt, seit 24. Februar, der muss kündigen. Ja, der wollte bis zum Ende, sobald er kann, arbeiten, aber ich habe ihm gesagt, bitte kündige, damit ich mich keine Sorgen um dein Leben mache, weil Flughafen ist zum Beispiel ein strategisch wichtiges Objekt. Der hat jetzt gekündigt und ja, der sieht, also bei ihm ist es jetzt sozusagen eine Rentnerroutine, dass er jeden Tag da einkaufen geht, mal draußen geht. Das ist zum Glück noch in Dnipro mit Lebensmittelversorgung noch alles relativ gut. Deswegen sind wir auch in der Lage, als Staat noch an die Kriegsgebiete was zu liefern und die Binnenflüchtlinge zu versorgen. Und meine Mama und mein Vater, die gehen ab und an arbeiten. Das ist jetzt nicht verpflichtet, arbeiten zu gehen. Aber die machen das nach Bedarf und vielleicht tut es denen auch ein bisschen gut, ein bisschen zu verstehen, dass das halt das Leben so ein bisschen nach wie vor noch aussieht und so Kontakt zu den Menschen zu haben. Also sie versuchen irgendwie nicht zu depressiv und nicht zu deprimiert zu werden.
Also es klingt so, als versucht die Familie so eine Art normales Leben aufrechtzuerhalten. Dieser kann nur aus der Ferne für sie da sein und das nimmt sie sehr mit. Wir haben sie auch gefragt, wie sie mit der Situation umgeht.
Also mir geht es immer noch nach wie vor schlecht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gut geht. Am Anfang, in den ersten Wochen, war mein Zustand katastrophal. Ich war so am Boden zerstört und ich war so deprimiert. Ich hatte alle möglichen Gefühle in meinem Herzen, von Frust bis Depression bis Hilflosigkeit und alles. Das war natürlich sehr, sehr schlimm für mich, auch zu verstehen, dass es keine parallele Welt ist, sondern wirklich die Welt, in der ich lebe und da, wo meine Familie sich jetzt befindet. Und dieses Gefühl, dass man halt jetzt woanders ist, das macht auch ein bisschen fertig, weil du verstehst, du kannst nur wirklich das machen, was du kannst. Das so viel mehr kannst du auch nicht leisten, dass man halt nicht 40 Millionen Menschen auf einmal als eine Person reden kann.
Sie ist nach dem ersten Schock aktiv geworden und hat angefangen, so gut es geht, von Berlin aus zu helfen.
Mit der Zeit habe ich meine Kräfte irgendwie zusammengesammelt und hat zu mir gesagt, jetzt ab dem Zeitpunkt mache ich das, was ich kann. Und ich habe angefangen, nicht nur ich, sondern auch die Bekannten von mir, jetzt humanitäre Hilfe zu sammeln, zu versuchen, irgendwelche Kontakte zu knüpfen, damit man das liefern kann und so weiter. Auch mal hier die humanitäre Hilfe für Flüchtlinge zu leisten. Auch die Bekannten von mir, die das können, also die bringen auch die Flüchtlinge unter in deren Unterkünfte. Also ich meine, es wird nicht nur in meinem Bekanntenkreis, sondern auch in der Gesellschaft hier in Berlin und in Deutschland generell so viel dafür getan, dass die Menschen versorgt werden, als auch hier in Deutschland, sondern auch, dass da die Leute was machen, damit die Ukraine auch genug humanitäre Hilfe bekommt.
Und dadurch, dass sie die Sprache spricht, kann sie die ankommenden Menschen in Berlin besonders unterstützen.
Das klingt ein bisschen jetzt komisch, aber das macht mich glücklich, dass ich so viele Sprachfähigkeiten jetzt habe, dass ich halt am Bahnhof gehen kann und dann den Leuten den Weg zum Zug zeigen kann. Das ist für mich so eine Kleinigkeit, die für mich persönlich gar keine Bedeutung hat. Also ich meine, wenn früher jemand mich gefragt hat, also wie gehe ich zum Zug so und so, habe ich ja einfach gesagt, ja, hier ist Gleis 3 oder so, gehen Sie mal hin. Und jetzt hat es genau diese Kleinigkeit für mich so eine große Bedeutung, dass ich den Leuten in so einem Stress so viel helfen kann. Das gibt mir auch unglaublich viele Kräfte und selbst meine Eltern und Bekannten, die sehen, also wie viel wir hier auch in Deutschland leisten, das gibt den Leuten auch da so geistig so viel Kraft, dass sie mich persönlich auch bedanken, dass wir das machen. Und ich habe das Gefühl, ich mache so wenig, aber für die Leute ist es schon so viel. Das macht mich einfach jetzt zurzeit glücklich, dass ich was machen kann.
Das alles kostet natürlich total viel Kraft und trotzdem geht sie auf Demos, engagiert sich. Und es war Lisa auch ganz wichtig klarzustellen, dass jede kleinste Geste hilft. Also auch wenn es einem vielleicht winzig vorkommt. Lisa sagt, die Leute sehen das, nehmen die Unterstützung wahr und das zeige, dass sie nicht vergessen werden. Diese Folge ist nun vorbei. Danke fürs Mitdenken und Mitfühlen heute. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.